Deutschlandfunk, eine Welt.
Um den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Afghanistan wird weiter gestritten. Der amtierende Präsident Ashraf Ghani war Mitte Februar zum Wahlsieger erklärt worden. Und das ganze 5 Monate nach der Wahl im September wegen Betrugsvorwürfen und technischer Probleme. Sein Rivale Abdullah Abdullah erkennt das Wahlergebnis nicht an und hat sich in dieser Woche ebenfalls zum Präsidenten erklärt in einer eigenen Zeremonie. Nach der Präsidentenwahl 2014 stritten diese beiden Rivalen schon einmal über die Auszählergebnisse der Wahl. Doch dass sich beide zum Präsidenten erklären, ist neu. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Thomas Ruttig, Co-Direktor der unabhängigen Forschungsorganisation Afghanistan Analyst Network, und wollte von ihm wissen, ob das innenpolitische Chaos jetzt, da es 2 Präsidenten gibt, noch größer ist als 2014.
Ja, es ist kritischer als im Jahr 2014, weil es ja eine Wiederholung ist und auch zeigt, dass die Lehren aus der damaligen politischen Krise gezogen worden sind. Die beiden selben Kandidaten treten 5 Jahre später wieder gegeneinander an und es herrscht dasselbe Chaos. Nur diesmal einigen sie sich nicht auf einen Kompromiss, der damals lautete Bildung einer nationalen Einheitsregierung, sondern vereinigen sich beide als Präsidenten und wollen beide parallele Regierungen ernennen. Das ist dann schon eine Zuspitzung.
Vor diesem Hintergrund haben die USA trotzdem mit dem Truppenrückzug begonnen, so wie mit den Taliban vereinbart. Sie haben vorher noch gesagt, vor der Unterzeichnung des Abkommens, dass Sie erwarten, dass das Gewaltniveau niedrig bleibt. Wie realistisch ist diese Erwartung?
Ja, das hat vor der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban Ende Februar eine Woche der sogenannten Reduzierung der Gewalt gegeben, die auch funktioniert hat. Die Zahl der kriegsbedingten Zwischenfälle sind um etwa 3/4 zurückgegangen. Das hat sich seither wieder erhöht, aber nicht das Niveau wieder erreicht, das vorher zu beobachten war. Das ist das eine, sodass man also hoffen kann, dass sowohl die Taliban als auch die US- und afghanischen Streitkräfte daran interessiert sind, das relativ niedrig zu halten, um nicht die Chancen auf eine Friedenslösung von vornherein zu zerstören. Und hier kommt halt dieser Zwist zwischen Abdullah und Rani um die Präsidentschaft ins Spiel, weil eine legitime afghanische Regierung müsste jetzt mit den Taliban in Friedensgespräche eintreten. Aber wenn man nicht weiß, welche Regierung legitim ist, wird es schwierig. Allerdings hat die internationale Gemeinschaft Rani anerkannt, indem sie die höherrangigen Vertreter zu dessen Vereidigung geschickt hat.
Glauben Sie nicht, dass der sich dann auch etablieren wird und damit das innenpolitische Chaos reduziert wird?
Er wird sich möglicherweise etablieren, aber die Fragen über die Wahlen und das Wahlergebnis bleiben bestehen und man darf die Stärke der Kräfte, die Abdullah unterstützen, überhaupt nicht unterschätzen. Man muss da schon einiges bieten, um diesen Konflikt wieder zu entschärfen und diese Angebote gibt es bisher nicht. Aus Kabul ist zu hören, dass Rani eine Machtteilung 60-40% angeboten hat und Abdullah sozusagen zum Oberaufseher über die zukünftigen Friedensgespräche machen wollte. Das ist allerdings nur eine symbolische Rolle, denn die Verhandlungen werden konkret von einem Team geführt werden, das Rani ernennt. Und da muss er zeigen, dass er integrativ wirken kann und auch oppositionelle politische Kräfte aufnimmt. Aber die müssen natürlich auch zustimmen. Das ist alles andere als sicher.
Rani hat ja auch den Posten abgeschafft, den Abdullah Abdullah bisher besetzt hatte. Das klingt ja auch nicht gerade nach versöhnlichen Tönen.
Nein, das ist wahr. Andererseits ist es entsprechend der afghanischen Verfassung. Denn dieses Amt für Abdullah, dieses quasi Ministerpräsidentenamt, das sich Chief Executive nannte, existiert in der afghanischen Verfassung nicht. Und insofern hat sich Rani sogar verfassungskonform verhalten. Die beiden wollten ja in ihrer vergangenen Amtszeit, die dann im letzten Jahr offiziell hätte enden müssen, darüber beraten, ob man dieses Amt beibehält oder nicht. Jetzt ist eben die konfrontative Variante eingetreten.
Sie sind ja erst in der letzten Woche aus Afghanistan zurückgekommen. Sie beobachten das Land schon sehr, sehr lange. Wie sicher oder unsicher fühlen Sie sich dort, wenn Sie reisen in Afghanistan, wenn Sie es vergleichen mit dem Jahr 2014 und wenn Sie überlegen, wie Sie sich jetzt gefühlt haben, als Sie dort gereist sind?
Ja, da gibt es 2 oder sogar 3 Punkte. Das eine ist, dass sich die Sicherheitssituation in Afghanistan seit 2014 doch erheblich verschärft hat. Die Taliban sind weiter im Vormarsch und auch die Intensität des Krieges hat sich verstärkt. Allerdings gibt es dann immer wieder Spitzen in der Entwicklung der Sicherheitslage. Und die Situation war natürlich 2014 genauso gefährlich, wie sie jetzt ist, innenpolitisch. Denn beide Seiten verfügen natürlich über Zugriff auf bewaffnete Kräfte, sowohl in den regulären bewaffneten Kräften Afghanistans als auch in einer Vielzahl von Milizen, die dort existiert.
Wir befassen uns ja hier sehr, sehr intensiv mit der Corona-Krise, Grenzschließungen und der Überlegung, was sich wo wie ausbreitet. In Afghanistan hat man zugegeben ganz andere Sorgen, aber auch eine Grenze zu China. Was wäre denn, wenn dieses Virus die Menschen, die schon lange durch den Bürgerkrieg und die Taliban geschwächt sind, wenn diese Menschen jetzt auch noch mit diesem Virus konfrontiert würden, auf was für ein Gesundheitssystem können die denn da hoffen?
Ja, es gibt ganz große Sorgen unter den Menschen in Afghanistan, dass sich das auch bei ihnen ausbreitet. Das ist jetzt gar nicht China das große Problem. Das sind 70 Kilometer Grenze ganz oben im Hochgebirge. Da kommt kaum jemand drüber und nüber. Das große Problem ist der westliche Nachbar Iran, was ja einer der größten Herde der Corona-Ausbreitung ist. Da gibt es viele tausend Fälle bereits und viele Menschen, die gestorben sind und viele Afghanen und Afghanen arbeiten in Iran, kommen zurück, sind dort Flüchtlinge, werden zum Teil abgeschoben. Und die ersten Fälle, die in Afghanistan positiv diagnostiziert worden sind, 7 sind es, sind alles Menschen, die im Iran gewesen waren vorher.
Wie müssen wir uns denn das Gesundheitssystem bzw. die Versorgungslage in Afghanistan überhaupt vorstellen?
Ja, das Gesundheitssystem Afghanistans ist im Weltvergleich ziemlich schlecht, obwohl es sich in den letzten 18 Jahren deutlich verbessert hat. Aber eine gute gesundheitliche Versorgung gibt es nur in wenigen städtischen Zentren. Und die Zahl der Betten ist auch so niedrig, dass wenn es zu massenhaften Corona-Ausbrüchen kommen sollte, vermutlich das Gesundheitssystem dort unten überfordert sein wird.
Thomas Rotich war das, Co-Direktor der unabhängigen Forschungsorganisation Afghanistan Analyst Network, über die angespannte Situation in Afghanistan mit zwei Präsidenten bei abziehenden US-Truppen.